So, man kann das Blatt so, wie es gestellt ist, jetzt noch nicht lösen, weil wir eben die Semantik, die da verwendet wird, heute erst kennenlernen. Aber ich bereite das jetzt schon mal gewissermaßen vor, damit man weiß, worauf man dann aufpassen muss, gewissermaßen. Ja? Also nach der heutigen Sitzung sollte man in der Lage sein, das Blatt zu lösen, wenn nicht schreiben darf. Also, wir haben hier erstmal hier was, so was Praktisches gewissermaßen, ja, ein Mutual Exclusion Algorithmus, wo also eine Semaphore verwendet wird, um ja, zwei Benutzer, wir sehen hier erstmal, soweit es jetzt hier gescrollt ist, nur ein, aber um bei zwei Benutzern halt zu regeln, wie die einen kritischen Abschnitt gemeinsam betreten, ja, und dazu muss also jedes Mal, wer also den kritischen Abschnitt betreten will, der muss erstmal die Semaphore setzen, dann kann er rein, wenn er die erfolgreich gesetzt hat, und wenn er wieder rausgeht, gibt er sie hinterher wieder frei und fängt von vorne an. Die Semaphore, die ist halt ein ganz einfacher Prozess, der immer nur Flag on Flag ausmacht, ja. Und synchronisiert natürlich über P und V hier mit diesen User-Prozessen. So. Und da soll man nun Verschiedenes tun. Man soll also gemäß der CCS-Semantik da ein sogenanntes Label Transition System für herleiten. Ja, das soll man hinmalen, das ist das grafisch darstellen. Zunächst mal für den Fall, wo also keine Mutual Exclusion eigentlich gefragt ist, wo also nur ein einzelner Benutzer ständig die Semaphore setzt. Ja, das ist einfach. So, und dann packt man einen zweiten User dazu. Das mag jetzt erstmal ein bisschen überraschend wirken, dass der zweite User genauso aussieht wie der erste, ja, aber also zweimal denselben Prozess parallel laufen lassen mit sich selber ist nicht dasselbe, wie nur eine Kopie haben. Das kann man sich ja leicht vorstellen. Das ist wie wenn zwei Informatiker in die Kaffeemaschine wollen, wesentlich. Oder eigentlich sogar genau dasselbe. So. Und dann, ja, steht hier etwas schwammig, argumentieren Sie, warum das dieses, ja, diese Benutzung der Semaphore in Mutex 2 das Mutex-Problem löst. Ja, argumentieren heißt, man sagt, was in dem Graphen nicht auftaucht, nicht, was also den Mutual Exclusion verletzen würde. Ja. Und ja, dann wird nochmal der User geändert, sodass der naja, praktisch die Semaphore zu früh freigibt. Ja, also ich meine, gut, dass Sie mit dem Krückstock, dass das hier eine falsche Implementierung von diesem Semaphorenverfahren ist, wenn die Semaphore schon freigibt und erst dann wieder rausgeht, ja, nicht, dann wird es offensichtlich vorkommen können, dass da also die beiden Benutzer gleichzeitig da im kritischen Abschnitt sind, weil ja dann, sobald die irgendwie freigegeben hat, dann der nächste hier reinspringen kann. Okay, das ist also keine Rocket Science, dass das da schief geht, nicht, aber man soll eben mal sehen, dass wenn man dieses Mutex 2 jetzt mit dem geänderten Benutzer nochmal laufen lässt, dass man also da einen Graphen rauskriegt, wo offensichtlich eben die Mutual Exclusion dann verletzt ist. So, dann Aufgabe 2. Hier ist dies auch nicht so richtig schwierig gegeben, was wir uns letztes Mal schon angeguckt haben. Ja, also nur man soll eben, naja, das ist jetzt ein Prozess, wo ich, also der im Prinzip so aussieht, wie der, den wir neulich an der Tafel hatten. Ja, das ist quasi, glaube ich, nicht nur im Prinzip, sondern genauso. Ja, also da sagt man mal, das wechselt A und B, nicht, und läuft leider immer im Kreis, und den schalte ich halt n-mal zu sich selber parallel. So, und da soll einfach mal ausgerechnet werden, wie groß ist eigentlich der Graph, den das nachher implizit bestreitet, also wie viele Zustände hat das Ding. Das sieht man im Grunde so, das soll man aber schon durchaus mal formal beweisen, indem man halt Reduktionen macht und nicht sich überhaupt dann ausdenkt darüber, wie groß denn also dieser Graph ist und das Transition System. Und das beweist man durch Reduktionen über N. So. Der Witz daran ist, er ist ziemlich groß. Ja? Ja, das ist ja ein relativ übersichtlicher Ausdruck, wenn ja? Ich das also immer hinschreibe und es ist so relativ locker, wenn eben nicht zu groß ist, dagegen kann man ja also schon mit relativ kleinen Mitteln da ziemlich große Graphen erzeugen. Und das verwenden wir dann hier in der letzten Aufgabe. Wo es dann, naja, also nicht vom Technischen her, also technisch ist das alles relativ einfach hier, ja, aber wo es also vom Konzeptionellen her so ein bisschen ans Eingemachte geht, da muss man sich also sehr klar machen, dass das nicht alles zu beweisen ist. Deswegen ist das auch so ein bisschen stärker aufgedröselt, ja. Da wird zunächst mal eine sogenannte Basic Process Algebra eingeführt. Das ist ein ganz kleines Fragment von CCS, das eben nur aus Reflexionen besteht. Habe jetzt hier vergessen zu erwähnen, binäre Summen, also endliche Summen, das schreibt man so. Gut. Dann sind da eine Reihe von Sachen zu zeigen. Also einmal soll man praktisch zeigen, alles, was ich zumindest endlich hinmalen kann, also schon wieder fehlt das Wort endlich streng genommen, ja, also es ist wie ja, eigentlich brauchen wir, eigentlich kann man das vielleicht so überstehen lassen. Das ist auch fast ein bisschen egal. Also, dann will jedenfalls zu jedem sogenannten Label Transition System, also der Typ von Graph, den man da malt, um die Zustände zu verbinden, kommt nachher, ja, da will man eine solche Prozessdefinition in dieser Basic Process Algebra schreiben, sodass, wenn man deren Semantik wiederum ausrechnet, man gerade T bekommt. Gut, das ist so ein bisschen Konklamosales zu lesen, ja, was rauskommt, ist dann nicht H genau T, sondern so eine umbenannte Version von T, wo die Knoten ein bisschen anders heißt. Ja. So. Dann soll man daraus folgern, dass man eine Semantik erhaltene Übersetzung von Prozessdefinitionen von CCS nach BPA bekommt. Also ich kann nicht, da wird also praktisch jetzt gezeigt, im Grunde ist alles außer Präfix und Summe mehr oder weniger syntaktischer Zucker, der mir dann dazu nur dient, Sachen komfortabler hinzuschreiben. Eigentlich brauche ich das nicht. So, und was dann Semantik erhalten heißt, das soll man an der Stelle definieren. Das ist hier absichtlich offen gelassen. Ja, das ist also so ein bisschen, nicht, dass man sich auch mal reinfühlt, so in das, also das sind eigentlich da die Übersetzungen. So, und da hat man also diese Übersetzung und fragt sich, naja, okay, nicht, also Übersetzungsfunktionen haben zwischen einem Formalismus und einem anderen, wo ich also zeige, dass ich praktisch durch Hinzufügen von Features die Ausdrucksmächtigkeit nicht erhöhe. Das ist ja einerseits so eine schöne Sache, ja? Aber andererseits sagt das zunächst mal nicht viel. Es kann ja sein, dass der Ausdruck in dem Formalismus, dem ausdrucksschwächeren Formalismus, wo ich hin übersetze, dass der dabei so katastrophal groß wird, dass das in Wirklichkeit nicht praktikabel ist. So, und so ist das hier auch. Ja? Also ich kann zwar nach BPA übersetzen, aber der Blow-up ist völlig indiskutabel. Ja, er ist sogar, also hier machen wir es harmlos, er ist noch viel schlimmer, als wir das hier sehen. Ja, wir schreiben, wir zeigen ja auch wohlgemerkt nur eine untere Schranke für den Blow-up. So, dazu müssen wir, nicht, das ist auch offensichtlich, spielt dabei eine Rolle, naja, also, nicht, also wie funktioniert diese Übersetzung? Nicht, wenn da steht, folgern Sie, heißt das, man übersetzt also erstmal von CCS in so einen Graphen und dann einen Graphen in BPA. Ja. So, das heißt, man hat zwei Schritte und muss also sehen, dass ich nicht plötzlich bei einem dieser beiden Schritte jetzt wieder, wenn es zu groß wird, zwischendurch dann anschließend die Größe wieder reduzieren kann. Ja, es könnte ja sein, dass ich also auch in BPA einen riesengroßen Graphen, den ich zwischendurch kriege, klein darstellen kann. So. 3 zeigt, dass das gerade nicht der Fall ist, ja, sondern dass ich mit BPA immer nur relativ kleine Label Transition Systems, kleine Graphen schreiben kann. Ja. Also Aufgabe 2 zeigt praktisch, in CCS kann ich in sehr knapper Syntax sehr große Graphen beschreiben und hier diese Aufgabe, dieser Aufgabenteil 3 hier, der zeigt, für BPA ist das nicht der Fall. Da ist praktisch der Graph, den ich beschreibe, mehr oder weniger so groß wie das, was ich hinschreibe. Ja, linear groß. So. Und das muss man halt zeigen und der Hinweis heißt, man muss mehr zeigen, als nur, dass er linear groß ist. Sondern man muss sich eine Behauptung darüber ausdenken, wie er eigentlich genau aussieht. Wie genau aussieht, diese Behauptung verrate ich jetzt nicht. Also man muss sagen, welche Eigenschaft, so, wie sehen die Knoten dieses Graphen aus praktisch und die Zustände dieses LTS, die nächste Definition kommt. Und dann macht man das per Induktion über Herleitung in der Semantik. Wir sehen gleich, die Semantik besteht aus Regeln, ja, über denen man Herleitungen führt und dann Deduktion über diese Herleitung, um dann seine Behauptung über das genauere Aussehen dieses Label Transition Systems zu befassen. So, und dann kommt ein merkwürdiges Fragment, ja, das also längst noch nicht ganz CCS ist, sondern naja, so eine Mixtur, deswegen nenne ich das CCS-BPA. Da habe ich zwei Dinge praktisch. Ich habe erstens rekursive Definitionen, die dürfen nur in BPA stattfinden praktisch. Und dann habe ich so nicht-rekursive Definitionen, mit anderen Worten, ja, einfach Prozessterme, wenn ich und dann auch einen Namen gebe, das tut dann schon gar nichts mehr zur Sache. So, und das ist also ein Fragment von CCS und das kann ich immer noch natürlich nach BPA übersetzen und hier soll gezeigt werden, dass also schon in diesem sehr kleinen Fragment noch eben dieser monströse Blow-up bei der Übersetzung nach BPA stattfindet. Und das folgert man aus all dem, was vorher war, unter anderem eben der Aufgabe 2, die vorher war, die gezeigt, dass es ein Blow-up gibt, wenn ich von CCS zum Level Transition System übergehe und dann noch zur Aufgabe 3. Ja, also die Aufgabenteile 3. So. Ja, Fragen, soweit man sie jetzt schon stellen kann. Man kann sie auch eben gerne jederzeit später stellen, auch mit dem Weg per E-Mail, wenn man an der Aufgabe drin sitzt oder sowas. So, zack. Also. CCS, also in anderen Worten, alles, was ich in CCS hinschreibe, ist letztlich eine Prozessdefinition. Ja. Und wir wollen jetzt sehen, was das wirklich bedeutet. Dazu tun wir zwei Dinge. Erstens sehen wir uns an, das, was typischerweise in der operationalen Semantik solcher Prozesssprachen als Struktur so vorkommt, unabhängig davon, welche Sprache man jetzt nimmt, um darüber zu reden. Das sind die sogenannten Label Transition Systems. Ich habe keinen wirklich schönen deutschen Begriff dafür, also Sergei, der sagt ja gnadenlos beschriftete Transitionssysteme bei so einer Gelegenheit, das kriege ich nicht so ohne Lachen über die Lippen, deswegen bleibe ich mal bei Label Transition Systems, kurz LTS. Ja. Mal erstmal ein Beispiel hin dafür, was ein Label Transition System so ist, oder mehreren, bevor ich formal definiere, was das ist. Ja, nämlich ja, Dinge, die einem vielleicht bekannt vorkommen könnten. Hier haben wir ein System mit zwei Zuständen. Ja, das macht einen Übergang, an den schreibe ich Coin dran, von ersten zum zweiten. Und macht zwei verschiedene Übergänge von diesem zweiten Zustand zum ersten mit verschiedenen Labels, nämlich Coffee bzw. Tea. So. Nicht? Was sehen wir? Okay, wir sehen, dass die Zustände selber zwar natürlich irgendwie eine Identität haben, aber keine Namen, die irgendwie für die Semantik des Systems eine Rolle spielen. Wohl aber die Übergänge. Nicht? Die Übergänge sind eben beschriftet, wie wir das uns jetzt ja auch denken können, weil ja Zustandsübergänge mittels Aktionen stattfinden und die Namen der Aktionen sind eben durchaus relevant. Und hier als zweites mit zwei Zuständen. Da
vergleichbar mit Coin.
Ja, was soll das Bild? Das Bild zeigt, dass wir... Das Bild zeigt, dass wir in einem LTS nicht Determinismus haben können. Ja, also hier haben wir Determinismus, ja, mit jeder Aktion erreiche ich immer nur genau einen Zustand. Hier haben wir nicht Determinismus, nicht mit dieser Aktion Coin, ist eben nicht klar, ob ich hier hin oder da komme. So, ne, und wir kommen wieder zurück mit Aktionen Coffee bzw. Tee. Naja, und gut, ne, wir sehen, dass das ist eben, das sind zwei Systeme, die sich vielleicht doch relevant unterscheiden. Ja, also hier die Situation eintritt, dass sich in dem Moment, wo ich die Münze einwerfe, das System irgendwie von alleine entscheidet, ob es mir hinterher Tee oder Kaffee anbietet, während also hier das System auf jeden Fall in einem Zustand landet, wo ich mir aussuchen kann, ob ich Tee oder Kaffee haben will. Ne? So. Formal. So, als typische Buchstaben für Label Transition Systems oder LTS nehme ich jetzt mal einfach T, die Transition. So, und so ein Ding ist wie so oft in der Informatik ein großes Tupel, naja, gut, geht so, aus drei Dingen, Cue und Act, und naja, das dritte Ding ist leider in Wirklichkeit wieder mehrere Dinge, lauter Pfeile, indiziert über Alpha, wobei Alpha aus Act ist. Act ist das Act, was wir in der formalen Syntax letztes Mal gesehen haben, also die Menge von Aktionen, Koaktionen und zusätzlich diese Silent Transition Tau. So ein Triple ist also ein Label Transition System, wobei natürlich ich dann jetzt genauer sage, woraus was diese einzelnen Komponenten so sind. Ja? Also das Ding. Steht raus, folgende Daten. Also das Q, das ist einfach eine Menge, von der ich im Allgemeinen nicht annehme, dass sie endlich ist oder sowas. Ne? Irgendeine Menge. Und die Elemente dieser Menge, die nenne ich Zustände. Man beachtet übrigens den Jargon hier. Ja, also in gedruckt werde dieses Unterstreichen schräg gedruckt. Ja? Wenn man also zum, irgendwann mal demnächst eine wissenschaftliche Arbeit schreibt, wie das ja manchen hier bevorsteht, ja? Dann schreibt man so Definition. Ja? In Definitionen unterstreicht man bzw. drückt man schräg die Wörter, die gerade definiert werden. Das vermeidet Missverständnisse. Dahingehend, dass man hier, wenn man das nicht unterstreicht, zum Beispiel denken müsste, oh Mann, dann ist das also eine Menge von ganz bestimmten Objekten, die irgendwann mal vorher vielleicht definiert worden sind, ja, und die Zustände heißen und nur solche Dinge dürfen in Q sein oder sowas, ja. Nein, dadurch, dass hier Zustände unterstrichen bzw. nachher später schräg gedruckt ist, ja, sieht man, dass das Wort Zustände hier überhaupt erst gerade definiert wird. Mit anderen Worten, also ein Zustand schlicht und einfach ein Element von Q ist per Definition. Ja. So, dann einer Menge Act von Aktionen bzw. Englisch auch von Labels. Dafür gibt es auf Deutsch irgendwie noch nicht mal eine verkrampfte Übersetzung. Da sage ich wiederum jetzt nichts Spezielles drüber. Ja, das kann irgendeine Menge sein, solange wir nur über LTS reden. Klar, wenn wir über solche LTS reden, die von CCS-Spezifikationen kommen, dann sieht eben ACT spezieller aus. Nicht? Aber im allgemeinen Begriff ist zunächst mal nichts darüber gesagt, wie diese Aktionenmenge aussieht. Und Als letztes haben wir diese Pfeile, indiziert über Alpha. Und diese Dinger sind also binäre Relationen auf Q, also binäre Relationen auf der Zustandsmenge, mit anderen Worten also Teilmengen von Q kreuz Q. Nicht mit anderen Worten, die sagen mir, von welchem Zustand ich mit welcher Aktion in welche anderen Zustände komme. Das nennt sich die nächste Tafel. So, das ist die Zustandsübergangsrelation, die wir unterstrichen. Das heißt, ich definiere das Wort hier, ja, es ist nicht etwa eine besondere Art von Relation, wo ich verlange, dass dieses Pfeil Alpha von dieser Art ist, sondern das ist ein Name, den ich für diese Relation anführe. Okay. Ja, das ist schon alles, ja, also ich verlange also nicht, also keine Eigenschaften von dem Ding, ja, also die Zustandsübergangsrelationen, die haben keine weiteren Eigenschaften, die müssen also nicht reflexiv oder transitiv oder sonst was sein, ja, das ist irgendeine Relation, das ist irgendeine Menge Q, irgendeine Menge von Aktionen. Gut. Ja, dann kommen wir eigentlich darauf aufbauen, nur so ein bisschen schreibweise. Ja, also erstens die Zustandsübergangsrelation, die verwenden wir natürlich im Infix. Ja, das heißt, ich schreibe sowas wie S bei Alpha T. Ich lese, dass S geht mit Alpha nach T über. Mit oder auch unter. Sowas. So, und das schreibe ich dafür, dass das Paar S, T in dieser Teilmenge Pfeil Alpha vom Kreuz Q ist. Ja, gut, dann will ich manchmal sagen, dass S irgendeinen Alpha-Übergang machen kann, egal wohin, dafür schreibe ich einfach nur S bei Alpha, ohne was auf der rechten Seite. Ja, das heißt, das hier ist kurz für, es existiert ein T, sodass S mit Alpha nach T übergeht. Noch viel häufiger will ich schreiben, dass das nicht geht. Also die Negation, also die Tatsache, dass S eben gerade keinen Übergang mit Alpha machen kann, also Alpha blockiert, das wollte ich dann eben mit dem Pfeil da durchstreichen. Noch. Manchmal will ich die Aktion nicht erwähnen, ich will nur sagen, dass S überhaupt irgendwie nach T kommt. Das heißt, das hier Pfeil ohne irgendein Alpha dran, das heißt einfach nur, es existiert irgendein Alpha, also dass S mit Alpha nach T kommt. Dann möchte ich diese Notation von Aktionen ausdehnen auf Worte über Aktionen. Ja, also ich würde praktisch über die Pfeile mehrere Aktionen auf einmal schreiben können. Zum Beispiel keine Aktion. Epsilon soll hier das leere Wort sein. Gut. Mit dem leeren Wort, also keine Aktion, komme ich nur von S zu sich selbst. So, und dann kann ich mir ein zusammengesetztes Wort nehmen, nicht A, B, das wird praktisch eine induktive Definition. Ja, ich schreibe hier mal. Das ist also praktisch eine induktive Definition davon, was es heißt, mit einem Wort von einem Zustand zum anderen zu kommen. Naja. Gut, und das heißt das, was ich mir denke, nicht? Also, das heißt, ich habe irgendeine Zwischenstation, wo wir sie nennen, W, ja, es existiert also irgendein W, sodass ich mit A von S nach B komme, ja, und dann, nee, W ist schlecht, wenn das W hier nicht verbindet.
Nee, es doch, das W ist die Zwischenstation.
Ja, nein, das W soll drauf sein. Das ist schlecht, weil wir nehmen ja so viele Buchstaben, wie es sein wird, wahrscheinlich S'. So, also es gibt einen S', sodass ich mit A von S nach S' komme. Und von S' mit W weiter nach T. Ja. Und dann kann ich definieren, was es heißt, dass ich überhaupt irgendwie in mehreren Schritten von S nach T komme. Ich kann entweder das definieren als den transitiven Abschluss von diesem Pfeil hier, deswegen Pfeilstern. Transitiver Abschluss heißt immer, transitiv-reflexiver Abschluss genauer gesagt, heißt, ich darf beliebig viele Schritte in dieser Relation machen. Aber ich kann das jetzt kürzer sagen, wenn ich sage, es gibt ein Wort. So dass ich mit diesem Wort von S nach T komme. Und einen sollte ich nicht vergessen. Ich schreibe S macht über, also ja, macht überhaupt irgendwas unter diesem Wort und bleibt nicht zwischendurch stecken. Naja, genau wie oben nicht. Genau, dann, wenn ein Zielzustand CT existiert, sodass ich mit W von S nach T komme. So. Damit können wir jetzt dazu übergehen, die Semantik von CCS zu definieren, eben gerade in Begriffen von solchen LTS. Ja, wir nehmen uns also so ein beliebiges syntaktisches Objekt her. Was war ein syntaktisches Objekt? Das war eine Prozessdefinition. Also so ein Parker 0,def, nicht? Bestehend aus einer Auswahl von Prozessnamen, die ich definiere und eben dieser Funktion, die jedem Prozessnamen seine Definition zuordnet. So, ich beschreibe jetzt erstmal vorab, was da rauskommt. So, Missverständnisse zu vermeiden, schreibe ich explizit essen. Ne? Also das ist jetzt nur eine Vorankündigung. Es wird sein, ein Objekt der folgenden Form. Ein bestimmtes LTS. Bestehend aus den Zutaten, aus denen so eine LTS nun mal besteht. So, ausdrücklich jetzt mit Act wie bisher, ja, also den Actions, die ich halt nun mal in CCS habe. So, das ist einerseits der eine Teil dessen, was ich da als Semantik kriege. Nun will ich offensichtlich diese Prozessnamen, die ich hier definiere, ja, ich will wissen, was da eigentlich welchen Zustand bedeutet. Ich will zum Beispiel hier wissen, dass das CM ist, ja, und nicht etwa CM1 oder sowas. Ja. Das heißt, ich brauche noch eine Interpretation der Prozessnamen als Zustände in dem System. Das heißt also, das ist ja so eine Abbildung, wie soll ich die nennen, Kappa, von dieser Menge der Prozessnamen, die ich definiere, nach Q. So, und dieses Q, das wird außerdem von spezieller Gestalt sein. Und zwar wird das Q bestehen aus Prozessnamen, oder nein, nicht Prozessnamen, sondern Prozesstermen über K0. Ja, das ist ein bisschen eigenwillig vielleicht, dass ich schon in die Semantik reinstecke, dass da syntaktisches Material drin ist. Ja? Aber in Wirklichkeit, wie gesagt, sind die Namen der Zustände ja schon drauf. Ja, das ist nur eine Art der Indizierung, die ich hier benutze. Ja, also in Wirklichkeit ist es egal, wie die Zustände heißen. So. Und dieses LTS, das wird noch eine Invariante erfüllen, und zwar wird es nur relevante Zustände enthalten. Das ist, damit wir sinnvoll darüber reden können, wie groß eigentlich so ein LTS ist, was ein Term erzeugt. Ja, ich kann natürlich in so ein LTS jede Menge Müll reinschmeißen, der in Wirklichkeit gar nicht erreichbar ist. Ja, hier wollen wir, dass alles erreichbar ist, und zwar natürlich erreichbar von unseren benannten Zuständen aus, also von unseren ursprünglichen Namen in K0. Das heißt, ich will sagen, jeder Zustand ist erreichbar von einem benannten. Jeder Zustand T also. Für jeden solchen Zustand existiert irgendeiner von meinen definierten Prozessnamen, P. Also das gilt. Von dem Kappa von P aus kann ich T erreichen, also aktiv. Und es wird im Übrigen so sein, dass das hier eigentlich gleich P ist. Das heißt, im Grunde können wir diese Abbildung auch gleich wieder vergessen. Ja, diese Abbildung, die jetzt können wir implizit lassen. Jeder Prozessname wird einfach genau gerade interpretiert durch sich selbst. So. Ja. Das Einzige, was wir jetzt noch praktisch wissen müssen, ist, wie definieren wir denn jetzt diese Zustandsübergänge? Okay. So, diese Zustandsübergänge, die definieren wir induktiv. Induktiv heißt also, dass Teil Alpha ist die kleinste Relation, die also bestimmte Dinge erfüllt. Das ist immer das, was hinter induktiv drinsteckt. Ja? Also ich mache immer so wenig wie möglich, nur das, wozu man mich zwingt. Und zwar durch Regeln. So, und Regeln haben eigentlich immer grundsätzlich folgende Form. Regeln bestehen immer syntaktisch aus einem Querstrich, wo oberhalb Zeugs steht und unterhalb Zeugs steht. Und das Zeugs, das oberhalb steht, das nennen wir die Prämissen. Das können im Allgemeinen mehrere Dinge sein und die Konklusion ist das, was unter dem Strich steht. So, und das lesen wir. Wir leiten die Konklusion her, also dürfen die Konklusion herleiten. Sobald wir die Prämissen alle hergeleitet haben. Nicht? Das ist so die typische Lesart so einer Regel. In diesem Fall. Also das klingt selbstverständlich, nicht jede Regel ist tatsächlich so zu lesen. Es gibt Regeln, die formatlich anders zu lesen sind, aber dieses hier ist also zu lesen in einer Herleitbarkeit. Und ja, die Regeln sagen mir praktisch, welche Zustandsübergänge ich herleiten kann. Und induktiv heißt, ich nehme nur die Zustandsübergänge dazu, die ich also in endlich vielen Schritten herleiten kann. So, es wird klarer, wenn man jetzt gleich die Regeln tatsächlich sieht. Die Regeln sind sehr schön strukturiert, die sind mehr oder weniger, eine Ausnahme, die sind syntaxgerichtet. Ja, also syntaxgerichtet heißt, ich sehe einen Term auf der linken Seite und weiß, also auf der linken Seite von so einem Alpha und weiß dann, welche Regel ich anwenden muss. Ich gebe den Regeln immer Namen und die Namen, die beziehen sich dementsprechend dann immer genau gerade darauf, welches syntaktische Konstrukt meiner Sprache da jetzt gerade abgearbeitet wird. So. Als erstes machen wir also Action Prefixing, also das hier kurz Act. So. Ich habe also Alpha.p. Ja. Welchen Übergang macht wohl Alpha.p? Spezialfall einer Regel, die keine Prämissen hat, die nennt man ein Axiom. Ja. Also genauso ist es eine Regel, aber wenn man tun will, dass es keine Prämissen hat, nennt man es ein Axiom. Dann. kommt als nächstes das nächst einfachere, das ist die Summe. So, wir haben hier also eine Summe über irgendeine Indexmenge, groß i. Und hier das kleine i aus groß i haben wir einen Summanden pi. So, und wir wollen herleiten, dass das Ding einen Alpha-Übergang in irgendeinen P' macht. Ja. Gut, dann ist die Frage, nicht? Wann ist das der Fall? Nicht, was muss ich vorher? Nicht, also, das ist jetzt sicher nicht mehr unsere Voraussetzung der Fall, klar. Was nicht der Fall ist, ja, also man soll nichts Falsches hinschreiben, ja, aber ich. Ich schreibe es doch mal hin, um es gleich in der Bücher zu streichen, also gerade auf der Bühne. Ja, man könnte reflexartig auf die Idee kommen, dass womöglich so eine Summe einen Übergang macht zu einem ihrer Summanden. Ja, und in der Tat hätte man wahrscheinlich die Semantik auch sinnvoll so definieren können, wenn man gewollt hätte, ja, also nach dem Motto, ich suche mir erst einen Summanden aus und mache dann mal weiter. Ja, aber so ist das nicht. Ja. Weiter durchgestrichen. Ja, das passiert. Das kann natürlich mal vorkommen, dass das noch der Fall ist, ja, aber im Allgemeinen gilt das also nicht so. Ja, also was muss ich im Gegenteil machen, um jetzt von dieser Summe dahin zu kommen? Nun, wenn wir uns überlegen, was wir gesagt hatten, was die Summe tut. Die Summe sucht sich aus all dem, was ihre Summanden machen können, eine Aktion aus, macht die und verhält sich dann weiter wie dieser Summand. Ja, das heißt, damit das hier passieren kann, muss einer der Summanden das können. Das heißt, wenn Pi so einen Alpha-Übergang nach P' machen kann, ja, dann kann die Summe das auch. Und das hat einen Namen. Das heißt Sum Index i. Deswegen Index i, weil ich da streng genommen also für jedes Element von i eine solche Regel habe. So. Bin ich hier als Seitenbedingung. Ich manchmal schreibe ich rechts Dinge neben die Regel, die also mit in einem, ja, warum schreibe ich sie rechts neben die Regel und nicht darüber? Nun, weil sie anders ausgedrückt sind als die Aussagen, die ich hier herleite. Ja? Jedes Regelsystem redet über nur über Aussagen nur in einer bestimmten restringierten Syntax. Und hier reden wir nur über Aussagen, also Prozess macht irgendeinen Alpha-Übergang irgendwo anders hin. Nur solche Dinge stehen also oberhalb und unterhalb der Regel. Und wenn ich mal andere Voraussetzungen brauche, die damit nichts zu tun haben, also sowas hier zum Beispiel, dann schreibe ich das rechts neben die linken Regel und dann heißt das eine Seitenbedingung. So. Ja, dann machen wir noch mal was Einfaches. Der Form p ungenannt gemäß f. So. Ich will, dass das ist immer frei, ich will, dass das einen Übergang macht, irgendwo hin. Ja. Ja, was muss ich dazu wissen? Naja, ich muss vermutlich, weil das ja nur eine Umbenennung ist, muss ich wissen, dass p einen Übergang macht. Ja. Gut, dann sagen wir mal, p macht einen Alpha-Übergang nach sowas einem P'. So, dann macht also P von F jetzt einen unbenannten Übergang. Aha, also einfach unter F von Alpha. Ja, und jetzt landen wir hier natürlich nicht mehr in P', weil wir nämlich diese Umbenennung weiter in alle Ewigkeit mitschleppen wollen. Ja, wir wollen nicht, dass plötzlich dann der nächste Übergang, der dann kommt, nicht mehr umbenannt ist. Das stellen wir sicher, indem wir hier nicht in P' gehen, sondern in P' eben umbenannt gemäß demselben F.
Frage zu der Summe. Das muss also für alle ihn gelten.
Nein.
Die Prämisse.
Nein, die Prämisse gilt für ein festgelegtes I. Ja? Also das habe ich dann, also ich schreibe das rechts daneben, das ist ein I, das nehme ich raus. Dieses I muss natürlich aus dieser Grundmenge kommen, klar geschenkt. Ja, und sobald ich das für ein I habe, kann die Summe das auch. Es ist klar, dass das so sein muss. Ja? Also ich kann alles machen, was jegliche Komponente meiner Summe machen kann. Ja? Sobald eine Auswahlmöglichkeit besteht, die das kann, ich kann die nicht-deterministische Auswahl zwischen all den Möglichkeiten
das auch. Das heißt, der Nicht-Determinismus steht nicht in der Regel, sondern kommt dadurch, dass ich mir überlegen kann, ob ich die Regel jetzt anwenden will oder nicht. Und die Regel sagt nur, ich könnte, wenn es passende Voraussetzungen gibt.
Sehr richtig, ja. Also insofern war es gewissermaßen eben formal nicht ganz richtig, als ich sagte, das System ist syntaxgerichtet, ja, weil es auf solche Dinge hier und auch noch auf ein paar andere, ja, schon im Prinzip mehrere Regeln gibt, die da matchen, ja, nämlich in diesem Fall hier für jedes i ein. Ja, also wenn das jetzt zum Beispiel die binäre Summe wäre, einfacher Fall, ja, dann hätte ich zwei Regeln, die mir gestatten, das zu machen. Entweder der linke Summand kann das machen, dann kann die Summe das machen, oder der rechte Summand kann es machen, dann kann sie das machen. Ja. Das sollten wir vielleicht mal hier hinschreiben. Das machen wir mal. Also zum Beispiel habe ich folgende beiden Regeln, ja, als Instanzen dieser Regel da. Wenn P mit Alpha einen Übergang nach P' machen kann, dann kann P plus Q das auch, nämlich mit Alpha einen Übergang nach P' machen. Wohlgemerkt nicht mehr plus Q oder sowas. Ja? Die Auswahl ist dann zu dem Zeitpunkt gelaufen, ja? Ist gestorben. Und genauso für das Q, also wenn Q einen Übergang nach P' machen kann, mit Alpha natürlich. Dann kann P plus Q das auch, also mit Alpha einen Übergang nach P'. Gut. Was fehlt uns an Konstrukten? Naja, wir sollten nicht vergessen, das Konstrukt Prozessname. Die Regel heißt con für constants, weil diese Prozessnamen auch Prozesskonstanten heißen. Namen, sagen wir K, der soll mit Alpha einen Übergang machen nach P'. Nun, um zu sehen, ob er das kann, muss ich mir natürlich ansehen, die Definition von K. Ja. ich sehe mir an, was ist Def von K? Def von K ist also irgendein ein Prozess K, die Definition von K. Das will ich nicht jedes Mal hinschreiben, kurz schreibe ich das natürlich einfach K gleich P, ja, so schreibe ich es ja auch sonst, ne? Wenn ich die Definition tatsächlich hinschreibe, dann schreibe ich nicht Def von K ist irgendwas, ich schreibe einfach K ist gleich. Ja, gut, und damit K das kann, muss eben P das können. Ne? Wenn P mit Alpha einen Übergang nach P' macht, dann kann K das auch, das ja, zwingend ist, weil ich definiere, dass K gleich P ist. Jo, dann. Restriktion. Gut, Restriktion war nicht Verstecken von Labels, nicht? Das heißt, ich frage mich, nicht, wann kann P mit L versteckt einen Übergang machen mit Alpha? Nun, das kann zumindest nur dann der Fall sein, wenn ich das Alpha nicht versteckt habe. Ja, das war ja die Motivation von dieser Restriktion. Das heißt, Alpha darf nicht in L sein. So, nun gibt es noch eine spezielle Konvention, nämlich, dass ich immer diese Aktionen und ihre Koaktionen gleichzeitig verstecke. Ja, also wenn ich irgendwie Coffee verstecke, dann soll Coffee quer auch versteckt sein. Das heißt, Alpha und Alpha quer ist nicht Element L, sondern dürfen gerade genau beide nicht in L sein. Ja, also Alpha und Alpha. Nicht, das hier hat nur den Effekt, dass wie gesagt, Coffee quer auch nicht versteckt wird. So, okay. Wenn das so ist, dann soll ja P mit L restringiert alles machen können, was P auch machen kann, nicht? Also außerdem, dass es das nicht mehr machen kann, weil P versteckt worden ist. Das heißt, meine Voraussetzung ist, P macht einen Alpha-Übergang in irgendeinem P'. Wo lande ich dann hier unten? Ja,
okay. Naja, Alpha ist nicht versteckt und es ist eine einzelne
Aktion. Ja, aber die Frage ist, denke ich, muss man ja das Verstecken bei der
Hand. Ja, versteckt werden, oder?
Ja. Ja. Also, nicht, denn sonst können wir nicht, dass das P', das kann ja jetzt plötzlich wieder auch versteckte Betas machen oder so, ja, das könnte es jetzt wieder das da. Das heißt, also, ich muss die das Verstecken muss ich weiterfahren. So. Dann. Jetzt kommt der komplizierte Teil, nämlich was passiert mit Parallelkomposition. So, für Parallelkompositionen gibt es jetzt drei Regeln, nämlich zwei asynchrone Regeln, wo also die Prozesse einfach machen, was sie wollen, ohne auf den anderen Rücksicht zu nehmen, und eine synchrone Regel, wo sie eben Gemeinsames tun. Fangen wir mal an mit den Asynchronen. Sagen wir mal, die linke Komponente kann irgendwas machen, Alpha. Dann kann die Parallelkomposition das auch, ne?
Ja, ja.
Nämlich?
Naja, File P'Parallel.
Genau, nicht? Also die Parallelkomposition bleibt natürlich erhalten, ja? Also das, wo P dann landet, das ist immer noch parallel geschaltet zu Q und dem Label behalte ich natürlich bei. So, diese Regel.
Ja, also rein vom. Ja, keine Ahnung, vielleicht ist es eine Feinheit, aber darf der Übergang da immer noch Alpha heißen? Ich würde irgendwie so eine Alpha und Knicks oder so. Ja. Ja, aber es passiert mal.
Okay, ja. Das passiert tatsächlich. Ne, also ich stehe neben der Kaffeemaschine und die Kaffeemaschine gibt irgendwie Kaffee aus, ohne dass ich ihn annehme, und da läuft auf den Fußboden, ja, und das ist irgendwann Kaffee.
Es ist ja jetzt möglich, es gibt P geht unter Alpha nach P' und Q geht unter Alpha nach Q'.
Kommt gleich. Okay. Ich gebe drei Wege. Also das war die erste. Also ja, die heißt aus historischen Gründen COM1 und nicht irgendwas mit Paria, also COM die Kommunikation, ja, auch wenn eben hier gerade keine Kommunikation stattfindet. So, nicht? Also theoretisch stehen die deswegen nebeneinander, weil die miteinander kommunizieren sollen, aber hier im Moment sind es gerade nicht. Dann gibt es entsprechend COM2 natürlich, das ist eben genau der andere Fall, ja, also Q geht mit Alpha nach Q' und dann geht P parallel Q mit Alpha nach P parallel Q'. So, und dann.
Jetzt kommt die, wo man sagen muss, die brauchen beide irgendwas, genau, die Synchronisierung zu tun, oder?
Sehr richtig. Sehr richtig. Kommunikation zwischen den beiden. Ja, und deswegen ist insgesamt der Übergang dann intern, also sprich mit einer Silent Action Tau. Ja. Diese Regel heißt im Prinzip von der Weise. So.
Und ja, trotzdem muss man dann wieder mal konfigurieren. Wenn ich jetzt mit Alpha von P nach P' komme und mit Alpha von Q nach Q', also eben nicht in diesem Fall, dass beides Input oder beides Output, dann kann ich ja hinschreiben, P parallel Q geht unter Alpha nach P' parallel Q oder nach P parallel Q',
genau,
oder nach P' parallel Q'.
Nein. Dann machst du halt
nur wenn ich von P'Q oder PQ' wieder mit.
Okay. Genau, also ich komme in zwei Schritten dann mit zwei Alpha-Transitionen von P parallel Q nach P' parallel Q'. Genau. Also gleichzeitig einen Übergang machen können die beiden nur dann, wenn sie kommunizieren und der ist dann ein Taubberg. Okay, an der Tafel steht die komplette Semantik, ja. Mehr gehört nicht dazu. Und wir können die letzte halbe Stunde damit verbringen, dass wir uns mal Beispiele angucken. Also, beispielsweise nicht unser Lieblingssystem, nicht?
Ich erinnere nochmal.
Kaffeemaschine, nicht CM gleich Rollen Coffee quer CM. Und der Informatiker, CS gleich Pub quer Punkt Rollen quer und Coffee CS. So, und dann möchte ich die Semantik haben des abgeschlossenen Systems, ja, dass ich also aus den beiden Parallelbildenden, also, das heißt, im Buch heißt das einfach die Universität, nicht? Die Universität besteht aus einer Kaffeemaschine und einem Informatiker. Nicht? Das ist also CM parallel CS, restringiert nach L. Gleich Coin Coffee. So. Ja, jetzt kann man sich damit beschäftigen. Das Transitionssystem für das Ding auszurichten. Ich wische erstmal noch nicht die Tafel, das müssen wir hinterher dann wohl irgendwie tun, wenn das am besten einmal auf Papier eben vorher ausrechnen und dann hinterher sehen wir, was da rauskommt.
Das Ausrechnen angeht. Wir schaffen ja im Prinzip mit, also wir kodieren das als Axiome, was wir haben und gehen dann runter.
Nee, was wir da haben, das ist jetzt die Definition. Ja, also die Prozessdefinition. Ich definiere drei Namen, davon zwei rekursiv und einen nicht rekursiv. Ja. So, das LTS, was ich ausrechne, gut, habe ich jetzt nicht so ausdrücklich gesagt, ja, also das hier ist praktisch die Definition davon, was nachher in dem LTS tatsächlich drinsteht, nämlich alles, was ich erreichen kann von den Prozessnamen aus. Ja, also sprich, jetzt muss ich mir erstmal überlegen, was kann ich eigentlich von den Prozessnamen aus für Transitionen hinschreiben. Das heißt, die erste Regel, die ich anwende, ist auf jeden Fall diese hier. Dann machen wir weiter. Ja, und guck, was da sich so alles ansammelt. Wenn ich Pech habe, kann das unendlich groß werden, dann werde ich nie fertig, aber ich habe das wie das Beispiel so gelegt, dass es in Ordnung ist.
Und wir dürfen neue Prozessnamen einführen.
Höchstens als Abkürzung, offiziell nicht. Also klar, um die Spaltbarkeit zu sparen, macht es schon Sinn, ab und zu mal irgendwie einen Namen zu vergeben. Ja. Also insbesondere vielleicht tatsächlich mal diese Zwischennamen einzuführen für zum Beispiel Coffee.cm. Nicht, dass also Coffee quer, das ist nicht kurz geworden. Also, das ist nicht jetzt quer sein, ganz Coffee. Ja, nicht, also klar, wenn man nicht diese Labelnamen, die werden natürlich auf Dauer ein bisschen ungewöhnlich, deswegen führt man vielleicht dann wirklich mal zwischendurch Abkürzungen ein. Das soll im Moment wirklich Abkürzungen sein. Ja? Also ich habe absichtlich das jetzt also nicht mit den durchweg benannten Zuständen gemacht, weil, naja, wenn man das macht, dann sieht man ja mehr oder weniger schon von vornherein die Zustände natürlich. Ja?
Blut gefragt, dass er das ausbildet, die Kontrolle gemacht hat.
Ich stehe auch auf dem Schirm.
Also man wendet als erstes die Kontrolle an, ja? Also klar, man weiß noch nicht, was da rechts rauskommt, nicht? Das ist, man lässt also am besten mal so einen Freiplatz, ja? Also K, also sprich zum Beispiel, was weiß ich, fangen wir mit U vielleicht an, das ist das Sinnvollste, ja? Also U macht irgendwas vielleicht, wenn wir Glück haben. So. Okay, um festzustellen, dass U irgendwas macht, müssten da also jetzt einen raufgehen, mal feststellen, dass CM parallel CS mit L versteckt irgendwas macht, nicht? Und so weiter. Nee, also man kann nicht immer gleich alles hinschreiben, ja, weil man ja nicht weiß, wo es hingeht. Intuitiv vielleicht schon, oder?
Ich habe aber doch ja irgendwie, also wenn ich mit dieser konstanten Regel anfange, ja. Dann, ich habe ja keine Möglichkeit gefühlt, diesen Prozesskern zu zerlegen. Irgendwie dieses U ist gleich. Der Empire jetzt erst um Ende. Also ich krieg doch.
Also ich fange so an, dass ich wissen will, was U macht. Ja, also U macht vielleicht einen Übergang. Das Alpha weiß ich natürlich noch nicht. Wohin weiß ich auch noch nicht. Also gucke ich mir Con. Ja, Con sagt, okay, das macht also einen Übergang, wenn seine Definition ist. So von dem U ist CM parallel CS, L versteckt. Das muss jetzt also irgendwas machen. Okay, was? Weiß ich nicht. Das heißt, da versuche ich das mal weiter regeln.
Okay, und jetzt kann man irgendwie dann die Reste.
Genau.
Okay, so langsam. Ja.
Das muss jetzt nicht jeder für sich machen, nicht? Also das
okay, also die ersten Schritte sind eben klar. Man macht Zellklasse, man sagt.
Weißt du überhaupt, wie man die vernünftig hinschreibt?
Vernünftig hinschreiben habe ich auch noch nicht, wie man notationsmäßig welche Regeln man jetzt alles macht.
Ja, du schreibst ja nichts dein Leben aus, wenn du nicht.
Okay, und dann malst du quasi den ganzen Strich nochmal und hast dann. Ja. Ja, und nach der Restriktion hast die Restriktion kann, wenn. Hast du schon? Achso, du hast. Ah, dann hast du quasi von hier nach hier Restriktion, oder?
Genau. Aber ich schaue mir jetzt diesen Teil hier an. Und das hier ist gut, weil das wir reinkriegen. Ich will eigentlich zwei wahrscheinlich,
weil ich will den. Weil genau der kann was tun, also das Ganze kann was tun, wenn der was tun kann. Und
genau, und der Computer ist. Und hier, das ist egal, die Regel brauche ich nicht. Der kann irgendwie werden.
Der Publish.
Der macht hier ein Pub, genau, und dann wird er zu einem coinout.coffee.in.cs. Und jetzt. Wird man hierzu und das hier kürze ich mal als CS einbauen und der wird zu einer Kaffeemaschine parallel ein CS1 und jetzt kann man Compiler.
Dann muss ich CS1 schon irgendwo.
Das ist der CS1. CS1 ist coin.copy.cs. Und jetzt schreibe ich hier CM und CS1. Und wir wissen, CM geht mit Copy in den Coin. Geht mit Coin und C mit Copy kommt. CM und das ist ein so eins. Und wir wissen, CS1 geht
mit Ist das dann Tau? Wo?
Ich habe noch gar keinen Tau.
Ja, den Teil wird so.
Das ist eigentlich ein Pass. Das soll es alte. Ja, genau. Hier steht ein Pass. Und. Gut. Komm in einen Coffee.cs. Jetzt ist schon wieder kommen, ne?
Ja. Ja, komm, drei ist für so eigentlich fertig.
Ah, hier ist hier wissen wir das aber auch schon. Das hier ist ein Tauberger.
Und da unten mit dem ganzen Krempel ist Tau nach CN.
Und hier wissen wir, dass CN 1
außerhalb war. Coffee.
CN geht. Und CS 2 geht. Und dann Coffee. CS. So, jetzt müssen wir wieder
geschrieben. Na, jetzt weißt du, was quasi der Teil da macht. Das hast du ja hier in
ja, jetzt dem Haus hochgehen, genau. Mhm.
Und weil der mal weder Hardware noch Tau in L sind, darf er diese Transition quasi machen.
Was? Nee, das ist eigentlich nur diese. Hier muss.
Ja doch. Hier fragst du dich gerade, ob der da unten das machen darf, restriktiert auf L. Ah,
der darf Tab machen.
Und der da oben, genau, der da oben würde Tab machen und Tau, und die sind beide nicht in L, und deshalb ist es, darf er das machen.
Ja, der macht nur, der macht nichts anderes als Tab machen.
Das machen wir ja, oder?
Genau. Und zwar geht der hier, achso, ja, genau, nach CS1, nee, doch, CM. Ist die Frage. Ja, so, und hier unten steht natürlich auch CM, CS1. Allerdings ohne L. Und jetzt sind wir hier.
Und dann müsste von
da. Die ist auch da, oder? Auch
noch? Nee. Ich glaube, das war ja auch nicht
zu so.
Ja, und da müsste noch die entsprechende CM S1 und L.
So, und jetzt haben wir immer noch keine Aktion dazu geschrieben.
Ich check auch, also da bin ich mir echt nicht sicher bei dieser Schreibweise.
Ja, de facto müsste ja das, was...
Achso, im Prinzip ist das hier ja ein Axiom oder so, nicht?
Das müsste nicht das hier sehen. Über Axiome herleitbar sein?
Was hier?
Naja, sowas
hier, das ist sind natürlich Axiome, nicht? Denn das sind ja nur Abkürzungen so gemacht, nicht? Das, also CM1 ist ja in Wirklichkeit coffee-quer.cm, nicht?
Ja, okay, copy, clear, cm, und das ist ein Axiom, und das heißt nicht Axiom, sondern das ist act, und das ist jetzt noch ein act. Ja, dann ist es doch, ja, nicht da, cs2, copy.
Ich glaube, an sich müsste man eigentlich hier noch dann drüber schreiben, dass das dann des Dings ist und...
Was in dem Fall? Nee, drüber schreiben musst du nichts.
Nee, wohlgemerkt, CM1 ist kein neuer Prozessname, nicht? Deshalb nur eine Abkürzung, um sich Schreibarbeit zu sparen. Nee,
CM1 ist ja copy quer Punkt CM.
Ja. Nicht als Prozessdefinition, sondern als Abkürzung.
Jo. Ja, ja, aber sonst hätte man erstmal nochmal über Con und dann über die, aber also, ja, dann geht's dann noch. Die Abkürzung ist.
Immer größer.
Achso, ich meine jetzt gar nicht, dass das die ganze Herleitung. Ja, also wir haben jetzt ja alle gesehen, ja, also der Mehrwert, ja, darin, dass das jetzt alles nochmal angeschrieben wird, der ist ja ein beschränkter. Ich meine nur das System, was da rauskommt. Also welches RDS kommt da raus? Ja, also was für Zustände haben wir denn unterwegs so gefunden?
Ja, das ist jetzt noch nicht. Okay, was für Zustände haben wir gefunden? Na, jetzt einfach die oberen
Seiten. Zwei, oder was? Ja, gut, das ist die Frage. Ne? Also die Zustände, das ist der Witz, du hast es gerade weggewischt. Ja, per Definition interessieren uns nachher nur die Zustände, die wir von den Benannten aus erreichen. Also von CM, von CS und von U.
Ja, und das sind ja im Wesentlichen die unteren.
Erstmal die unteren Transitionen, das sind nicht, genau, ja, mehr oder weniger. Also das sind die jedenfalls ja von U erreichbar sind, nicht? Ja, ja.
Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, aber also ich hätte jetzt einfach gesagt, das ist halt hier irgendwie U.
Ja.
Und H mehr. Mhm. Ist CM parallel CS1 ohne F.
Ja, genau.
Und CM CS1.
Ja, den machen wir doch einfach da weiter. Ja, wir machen ja, dass wir eine Grafik haben, die irgendwie ein bisschen wie ein Graph aussieht. Und nicht so eine
Tradition. Okay. Ja, okay. Ja, das geht ohne L nach CM1, CS2. Aber ja, achso, das ist ein Tau.
Das ist ein Tau, ne? Ein Tau, genau.
Und das geht über, und zwar wieder ein Tau-Übergang, und das ist jetzt ein blöder Fall, weil ich ja eigentlich wieder in U lande.
Ja, aber in Wirklichkeit eben nicht. Ne? Es gibt keine Regel, die mir jemals
eine Transition in den CMCS parallel lande.
Genau, ja.
Also ich mache ein CM, CS und L. Und von da
kommst du zu CS, also zu B. Das, was du im ersten Weg
hast. Und Pub 4.
Genau.
Dann willst du eigentlich vielleicht das U mit Pub quer nach links wegwischen und U mit dieser einen Riegel nach da unten.
Was? Nee. Ist schon genauso richtig, wie es da steht. Also U ist ja, ja, also man sieht,
ja, stimmt.
Nicht? Also klar, nicht? Die beiden hier, die verhalten sich gleich. Ja, also die kann ich praktisch nicht unterscheiden. Ja, und wir werden formale Begriffe kennenlernen, die eigentlich uns gestatten, also zu sagen, die sind wirklich ununterscheidbar. Nicht? Aber zunächst mal sind es nach unserer Semantik verschiedene Knoten im LTS, also verschiedene Zustände. In Wirklichkeit nicht unterscheidbar, aber erstmal verschieden. Ja, nicht? Und dann gibt es natürlich noch zwei unzusammenhängende Teile, nicht? Also einmal das CM und das CS, weil das ja auch benannte Zustände sind, die also jeweils so ein zyklisches Verhalten haben, was sich hiermit überhaupt nicht überkreuzt. Und damit hätten wir das LTS, nicht? Das also insgesamt dann, wir kriegen dann natürlich dasselbe Phänomen hier, dass wir extra Kopien von den Zuständen für die Namen kriegen, ja, genau wie hier auch. Ja, das heißt, hier haben wir drei Zustände, im Endeffekt hier vier und dann nochmal hier die vier Zustände. Ich habe also dann insgesamt 11 Zustände in diesem Gefäß. Jo, das war's. Weiter nach derselben Melodie.
Moment, wie kommen wir nochmal auf 11?
Also das ist immer, wir sehen zunächst mal 2, 5 und nochmal 3 macht 8. Und dann kommen nochmal diese dämlichen Extrakopien dazu für die Zustandsnamen, ja, die kann man immer doppelt praktisch haben, weil sie selbst einmal ihre Definition macht, also nochmal drei extra Zustände sind hilfreich. Weil, ja klar, nicht moralisch eigentlich noch. Nicht, und ganz moralisch, nicht eigentlich interessiert es nur, was bei diesem U passiert, ja, der Rest ist nur ein Hilfskonstrukt, aber das kann man ihm formal an nichts erkennen, dass wir uns eigentlich für U interessieren. Ja, wir haben also genauso mit irgendwelchen benannten Prozesse, ja. Doch, also. Jo, alles klar. Wie gesagt, wenn noch Fragen zum Zettel sind, gerne zwischendurch auf die Mail und uns erstmal beantworten.
Morgen Funktion.